Ich möchte uns auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir sind mit viel Freude hierher gekommen. Ich grüße auch von Annemarie, meiner Frau. Ich grüße von der internationalen Gemeinde aus Chania und von der Shelter-Mission, die jetzt auch online sind. Es ist schön, dass wir in diesem Sinne auch zusammen sein können. Und ich weiß, dass andere auch noch zuhören, die uns kennen. Also ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Heute Morgen an diesem schönen Sonntag, die Sonne scheint draußen, die Herfahrt war wunderbar, die Gegend hier ist sehr, sehr schön. Ja, ich möchte beginnen mit einem dicken, fetten Dankeschön. Ein Danke dafür, dass ihr den Mut hattet, nach Kreta zu kommen und das schon mehrmals. Es war eine sehr gute Zeit auch. Vorhin hörte ich so raus, dass es für euch auch ganz gut war und dass ihr viel mitnehmen konntet. Aber umgekehrt ist es auch so. Auch für uns war es ein Segen. Ihr habt viel geschaffen, sagen die Süddeutschen, glaube ich. Ne? Es ist viel geschaffen worden. Und ja, wir freuen uns über das kleine Paradies, das da entstanden ist, in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt Schatten bei der Sonne, wenn die Sonne scheint. Also ein herzliches Dankeschön. Auch danke für die Einladung jetzt, dass wir hier sein können. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, auch zu predigen heute Morgen. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mir auch überlegt, was das Thema sein könnte, ja, und ich habe einfach das genommen, was so mir am Herzen ist. Motivation zur Mission. Hört sich jetzt ein bisschen schwierig vielleicht an, aber die Bibel möchte uns an allen Stellen motivieren, zu missionieren. Also so kann man sich das vielleicht auch ganz gut merken. Motivation zur Mission. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, ist mir bewusst. Und ich weiß auch, dass ich nur so ein ganz kleines Teil von diesem Thema berühren kann. Aber es kann ein wichtiges Teil sein, durchaus, denke ich. Es war ein wichtiges Teil für mich und meiner Frau. Schon viele Jahre begleitet uns das heiße Thema Mission. Wie kann man das umsetzen? Sind wir betroffen? Wo bekommt man immer wieder neu auch Motivation her? Der Erfinder, habe ich mir mal überlegt, wer ist der Erfinder von der Mission überhaupt? Kennen wir irgendeinen Missionar, der Erfinder ist, der irgendwann mal losgezogen ist und gedacht hat, ja, also Mission ist doch ganz wichtig. Ich erfinde das jetzt mal und verbreite diese Informationen. Bisschen provokativ, ich weiß. Aber wir wissen alle, dass im Herzen Gottes die Erfindung der Mission auch stattgefunden hat. Und ich denke, das ist ein Thema, was die Bibel sehr umfangreich auch beschreibt, Mission. Ich denke an die Jugendgruppe, wir hatten ja auch verschiedene Themen. Unter anderem haben wir auch feststellen können, dass wir alle Botschafter an Christi Stadt sind. Ne? Soweit wir wiedergeboren sind, soweit wir Jesus wirklich kennen, im Herzen wohnen haben, Botschafter an Christi Stadt. Und so möchte ich mal beginnen jetzt mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Wer die Bibel dabei hat, kann sie mit aufschlagen. Johannesevangelium lese ich vor, Kapitel 20, Vers 21. Einfach ein paar Verse, die uns einstimmen sollen auf dieses große Thema Motivation zur Mission. Kapitel 20, Vers 21, da heißt es, ich lese aus der Schlachter 2000. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Interessanter Vers, lohnt sich drüber nachzudenken. Am Schluss heißt es ja, gleich wie mich der Vater gesandt hat. Ne, dieses Abhängigkeitsverhältnis, dieses friedliche Verhältnis mit einem großen Auftrag. Genauso hat, denke ich, uns auch Christus gesandt in diese Welt. An dem Platz, wo wir stehen, wo wir arbeiten, wo wir uns aufhalten, wo wir vielleicht den Hauptwohnsitz haben. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein weiterer Bibelvers, der in diese Richtung auch gut passt, denke ich, ist auch, wie schon genannt, 2. Korinther 5, Vers 20. Wollen wir ruhig ein paar Bibelverse lesen? 2. Korinther 5, Vers 20. Manche von den jungen Leuten kennen den sicherlich schon auswendig, oft wiederholt auf Kreta. Aber ein wichtiger Vers, da heißt es nun in 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Eine wunderbare Botschaft, die Gott uns in unser Herz hineingelegt hat. die wir anderen mit Freude, mit Zittern und Zagen, mit viel Mut, mit viel Gebet, die wir anderen sagen können. Lasst euch versöhnen mit Gott. Eine Botschaft, die nicht nur für Kreta interessant ist, die Botschaft ist auch für hier interessant, denke ich mal. Lasst euch versöhnen mit Gott. Für eine Welt, die verloren ist, für eine Welt, die Christus auch braucht. Ein anderer Vers aus dem Matthäusevangelium, wo es in Kapitel 16 heißt, in Vers 18, ich meine nur den zweiten Teil, wo hier Jesus auch zu Petrus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Hier die Absicht, die deutliche Absicht unseres Herrn und Heilandes, ich will bauen meine Gemeinde. Und wir auf Kreta und viele von hier, das weiß ich, wir sind überzeugt davon, dass Jesus jeden von uns mit hineinnehmen möchte in die Reichsgottesarbeit. Ich will bauen meine Gemeinde, mit hineinnehmen möchte in den großen Auftrag, der weltweit besteht und der schon ganz alt ist. Ich habe ein paar Gedanken zu Elia. Wir kennen alle Elia, ne? Prophet im Alten Testament. Interessant, Hebräisch, Eliyahu, das heißt, mein Gott ist der Herr. Das bekennt Elia, das ist einfach Elia, mein Gott ist der Herr. Ein Prophet, der Wichtiges zu sagen hatte und ich denke immer noch zu sagen hat. Mein Gott ist der Herr. Wir werden da ein bisschen eintauchen in diese Geschichte aus dem ersten Könige und die wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Wir schlagen dazu erste Könige Kapitel 17 auf und lesen nur ein paar Verse 2 bis 7. Nur ein kleiner Ausschnitt. Es ist schade, ich hätte gerne 2 Stunden Zeit zur Predigt, dann könnte man das ausführlicher machen. Aber wir begnügen uns mit diesen Versen zunächst mal. Da heißt es, und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen. Gehe fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Kriet, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Das waren die Verse 2 bis 7. Ja, Elia hier, ein Prophet Gottes, der in einer ganz schwierigen Zeit lebte damals, vielleicht an manchen Stellen ähnlich wie wir auch heute leben, auch in einer schwierigen Zeit. Aber damals war der König ein ziemlich gottloser Mensch, dieser König Ahab. Einfach, wir wollen diese Zeit ein bisschen kennenlernen, dann verstehen wir Elia vielleicht noch besser. Ahab 16,30, Kapitel 16, Vers 30, da wird er uns ein bisschen vorgestellt. Da heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Et-Baals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Hier haben wir einen aus dem Volk Gottes, der das erste Gebot absichtlich übertrat. Er machte neben Jahwe, dem alttestamentlichen Gott, stellte er Baal noch hin und betete Baal an. Grauenvoll, grauenvoll. Bis dahin war das erste Gebot noch so halbwegs, aber er spätestens hat dieses erste Gebot auch übertreten. Seine Frau war die Motivation für ihn wohl. Also ein König, keine einfache Zeit für die Gläubigen damals. Vielleicht noch 18,13, Kapitel 18,13, noch eine weitere Aussage über seine Frau. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Männer verbarg? Hier 50, dort 50 in Höhlen und so weiter. Der Text sagt hier, die Isabel hat damals Gläubige getötet. Das war so ihre Sicht. Sie hat viele, viele getötet. Also Christen werden ja heute auch verfolgt, in manchen Ländern ganz stark sogar, aber hier auch, also sogar mit dem Ziel, sie zu töten. Die Isabel ist eine interessante Frau. Kapitel 21, ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber ich finde es spannend. 21, da lesen wir noch was von ihr. Da heißt es nämlich, in Vers 25, Kapitel 21, 25, gar nicht war wie Ahab, der sich verkaufte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Also hier hat diese Frau ihn angestachelt, zu was? Ihn an den Bösen zu verkaufen. So eine bewusste Übergabe zum Bösen hin, undenkbar. Aber so war die Frau, die hat ihn motiviert zum Negativen. Ja, also es war keine leichte Zeit. Und in dieser nicht leichten Zeit hat Gott zu unserem Propheten gesprochen. Und er sagt hier, gehen wir zurück auf den Text, und das Wort des Herrn, er ging an ihn folgendermaßen, Vers 3, gehe von hier los und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. So haben wir das noch in Erinnerung. Es soll also nicht in dieser schwierigen Zeit, wo es bitter nötig war, dass Menschen Zeugnis gaben von dem Gott, mit dem sie dienten, sondern er sollte irgendwo in den Untergrund gehen. Gehe fort von hier, heißt es hier. Es war wahrscheinlich nicht einfach für ihn, als einer, der viel wusste, der wirklich mit Gott lebte, in den Untergrund zu gehen. Irgendwo an einem geheimen Ort wahrscheinlich hier. Heute ist es vielleicht auch so. Manchmal spricht Gott und sagt vielleicht, jetzt ist Warten angesagt. Nicht handeln, sondern einfach jetzt mal warten und ruhig sein und zu hören auf das, was Gott vorhat. Wir sind alle in seiner Schule. Das ist nicht nur auf Kreta so. Das ist nicht nur in unserem Jahrgang so. Ich denke, das betrifft alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir sind alle in seiner Schule und Gott hat verschiedene Lektionen auch. Und hier bei Elia, denke ich mal, war die Lektion Stille ist nötig jetzt, mal still zu sein. Bei Elia fällt er tat das, das lesen wir dann ja auch in Vers 5. Da ging er hin, er war gehorsam. Er hätte ja auch sagen können, lieber Herr, also du weißt ja, da werde ich gebraucht und da kann ich guten Dienst tun und da kann ich was tun. Er hätte einen Katalog bringen können, aber das tat er nicht. Hier heißt es nur, und er ging hin, fertig. Ich glaube, die erste Lektion hier in diesem Text auf jeden Fall ist, er war gehorsam auf das, was Gott sagte. Er hörte das Wort Gottes und hatte dann gesagt, er ging hin, also er ging los. Das ist eine wichtige Lektion, die er hier durchlebte oder die er annahm, die er lernte, gehorsam zu sein. Gehorsam zum Wort Gottes. Wir haben das auf Kreta sicherlich irgendwo in der ersten Stunde mit angesprochen, wie wichtig es ist, dass wir das Wort ernst nehmen, dass wir uns danach richten, wir es anerkennen als absolute Autorität in unserem Leben. Wir haben Jesus unser Leben gegeben, das heißt, wir haben es auch dem Wort Gottes gegeben. Am Anfang war das Wort, wir erinnern uns, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann ist es Fleisch geworden, Vers 14. Das sind dann alles so die Dinge, die uns wichtig waren. Aber hier lesen wir also auch dieser Elia. Er war einfach gehorsam. Gott hat durch das Wort gesprochen und er ging los. Er ging. Er bewegte sich. Er tat etwas. Gott nimmt den Gehorsam ernst. Beispiel Adam und Eva, nicht? Da gucken wir mal nach. In 1. Buch Mose, das ist interessant, 1. Buch Mose 2,16 lese ich mal. 1. Buch Mose 2,16, zwei Verse, 16 und 17. Ja, Gott ist das ernst mit dem Gehorsam. Da heißt es, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir wissen, wie das alles ausging, ob es nur ein Apfel oder eine Birne war, wissen wir nicht so genau. Aber den Ungehorsam, den haben wir bis heute als Problem von dem ersten Ehepaar, die wir da in der Bibel auch kennengelernt haben, denke ich, Adam und Eva. Elias Schule, hier als erste Lektion, sagen wir mal, Gott forderte auch Gehorsam. Wenn ich bereit bin zu gehorchen, das ist ein wichtiger Gedanke, der auch zur Mission gehört eigentlich, übernimmt er die Verantwortung. Können wir das so sagen? Wollen wir darüber kurz nachdenken? Wenn ich bereit bin zu gehorchen, übernimmt er die Verantwortung. Kann man darüber nachdenken? Es ist manchmal schwierig, vielleicht zu gehorchen, ich weiß. Fällt uns auch nicht immer leicht. Vielleicht sind wir auch manchmal ungehorsam. Aber es lässt sich alles wieder in Ordnung bringen, das ist das Schöne. Ich möchte nur Mut machen zum Gehorsam gegenüber Wort Gottes auch. Ich glaube, das ist eine wichtige Missionserfahrung auch. Sollen wir gehen? Sollen wir nicht gehen? Wollen wir gehen? Wollen wir nicht gehen? Es ist immer so ein Abwägen, ein Gebet. Herr, was ist dein Wille? Was sollen wir tun? Kommen wir zurück, Kapitel 17, hier 1. Könige 17. Da heißt es dann in Vers 6, und die Raben brachten ihm Brot, Fleisch am Morgen, Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Es ist schon sonderbar, muss ich sagen, dass Gott hier sagt, ich schicke dir dann den Raben und der wird dir Brot und Fleisch geben und trinken. Da ist der Bach, das ist gutes Wasser, noch nicht so verdreckt gewesen. Und ja, das war wohl in Ordnung anscheinend. Ich weiß nicht, also ich muss euch mal gestehen, ich glaube das tatsächlich, genauso wie es da steht. Gott hat das so gemacht. Elia, bei Sonnenaufgang ist er vielleicht mit seinem Stock losgezogen zum Bach oder vielleicht wohnte er da schon. Und dann sah er schon ein paar Raben kommen und er wusste genau, das ist das, was, die kommen jetzt und die bringen mir, ich weiß auch nicht. Glauben wir das so? Ich glaube das. Es ist fantastisch zu sehen, wie viel Vertrauen auch hier drin steckt. Und mittags hat er vielleicht Diät gemacht oder vielleicht hatte er noch woanders was liegen, vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls abends dann das Gleiche wieder, hat er auf die Uhr geschaut, na, wird aber Zeit hier, wo sind sie denn? Ach, da kommen sie. Und so ging es tagelang. Es ist schon ein besonderes Erlebnis. Gott bestätigt auch Gehorsam und der Gehorsam, die Folge ist, Vertrauen wächst. Ich glaube, Vertrauen war bei Elia hier auf einmal eine Lektion auch von Gott. Da frage ich mich oder uns alle, wie steht es um unser Vertrauen? Vertrauen wir Gott und sein Wort? Vertrauen wir das, was er uns zusagt? Vertrauen wir seine Verheißung auch? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch helfen. Ich bin für euch da. Ich will euch segnen. Viele Dinge, die er in seinem Wort sagt, nehmen wir es persönlich. Wir können vertrauen. Ich denke, Elia hat hier eine zweite wichtige Lektion auch gelernt. Das ist das, was wir brauchen. Auch auf dem Missionsfeld. Wir sind überall auf dem Missionsfeld. Vertrauen. Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte durch uns sein Reich festigen und ausbauen und Wachstum geben. Vertrauen. Elia war völlig abhängig von der Versorgung, die Gott ihm da zukommen ließ. Er war ganz auf den Herrn angewiesen. Da war kein Supermarkt, da war kein, ich will es keine Namen nennen, aber da war einfach kein Supermarkt. Er konnte nicht eben den Karren nehmen, da einen Euro reintun und einkaufen nach Belieben. Das war nicht drin. Sondern er saß da und da war nichts eigentlich, gar nichts. Er hatte viel Zeit zum Denken wahrscheinlich, zum Beten, Zeit der Besinnung, Zeit der Ruhe. Das ist gut. Das war für ihn ganz bestimmt ganz wichtig auch und sehr wertvoll. Jemand sagte, das war die Mensa an der Uni zu Krit. Wir erinnern uns, Krit ist dieser kleine Fluss gewesen. Die Mensa, die Studenten unter uns wissen auch, was gemeint ist. Ja. Da saß er nun und wurde dann versorgt von Gott selber, von den Raben. Gott ist treu. Ich denke gerne auch zurück an unser Leben, meins, Annemaries, unsere Familie, 33 Jahre Missionsfeld, Kreta unter anderem. Aber Gott ist treu. Er hat uns jeden Tag, da war nicht ein Tag bei, wo wir kein Essen hatten. Ist toll. Das ist wunderbar. Er versorgt jeden von uns, denke ich mal. Wir können sogar viermal essen, wenn wir wollen. Oder fünfmal essen. Also Gott ist wirklich treu. Und er hält zu seinem Wort. Du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Es ist schwierig, nicht? Aber es ist interessant. So ist es. So hat es Gott hier gesagt. Was lehrten ihm die Raben? Haben die ihnen auch vielleicht was beigebracht, was gelehrt? Ja, könnte man sagen. Gottes Macht. Er hat tatsächlich auch gemerkt, Mensch, Gott kann ein Rabe sagen, so, jetzt fliegst du dahin und da lieferst du jetzt Fleisch ab. Und zwar gutes Fleisch, nicht irgendwie gammeliges, altes, verwest, sondern beste Qualität wahrscheinlich. Und das bringst du jetzt zu dem Bach. Und er hat gestaunt. Da kommt ein Rabe und tatsächlich, der tut, was Gott sagt. Und er lehrt, der Rabe lehrt nicht nur Gottes Macht, sondern auch Gottes Möglichkeiten. Gott hat immer viel mehr Möglichkeiten, als wir uns ausdenken. Zu helfen, zu segnen und zu leiten und zu lenken. Das können wir auch sagen bei den vielen Jahren auf dem Missions, da auf Kreta. Wir haben so gesehen, das müsste so und so gehen und es ging nicht. Und es tat sich ganz woanders eine Tür auf und wir sind so froh und dankbar, sind die Tür hineingegangen, zögernd, mit Angst. Aber das hat sich dann bestätigt und wir sind jetzt froh. Gott hat viele, viele Möglichkeiten, uns zu gebrauchen. Ja, Gott hat viele Möglichkeiten. Im Neuen Testament, ich erinnere an die 5000 Männer und Frauen, die versorgt worden sind mit 5 Broten, mit 2 Fischen. So viele Dinge, die Gott kann. Wir können wirklich vertrauen. Wir können glauben, dass er auch unser Vertrauen wachsen lässt. Dass wir mehr und mehr vertrauen. Wenn wir ihn mehr kennenlernen, wenn wir mehr in der Bibel forschen, dann wächst unser Vertrauen, dann wächst der Glaube auch. Wollen wir zum Neuen Testament ein bisschen gehen noch? Hebräer, da gibt es einen Vers in Kapitel 11, Vers 27 am Schluss. Hebräer 11, das Glaubenskapitel, ne? 27 am Schluss, da lesen wir, ich lese den ganzen Vers. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Ne, da war ein großes Problem für ihn, aber das Problem war nicht da. Warum? Oder nicht so präsent? Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. So heißt es bei mir. Dieses intensive Leben mit Jesus, dieses Vertrauen, auch Gehorsam, Vertrauen und dann mit ihm zu leben, als geht er tatsächlich neben uns, als sitzt er irgendwo auf dem Stuhl, der noch frei ist. Aber es gibt keine Stühle frei, doch da vielleicht. Aber ich will das nur so als Beispiel. Er lebte so, als sähe er ihn. Das offenbart doch eine ganz enge, eine ganz innige Gemeinschaft hier. Ja, wir wollen gehorsam sein, wir wollen vertrauen und wir wollen mit ihm leben, als würden wir ihn sehen. Elia war für mich eine Motivation auch für Mission, dass ich das einfach tue, was ich erkenne vom Wort Gottes. Wir wissen, eine Weile später hat er den Ahab noch getroffen, ich mache es ganz kurz jetzt, und dann kam die große Herausforderung, Gott gebrauchte ihn dann. Und so Ahab, das Gespräch, da wurde es dann so, dass Ahab ganz viele Baalspriester versammelte und dann war das Volk Gottes damals, war alles da und Elia fragte dann einfach so, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr beide anbeten und bei beiden Worship tun, bei Baal und bei Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Und dass diese Herausforderung, die stand einfach dann im Raum oder draußen überall. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Das war dann so der Umbruch, dieses Bewusstsein, Mensch, ich hinke eigentlich auf 2 Seiten. Ich möchte so mit ihm leben, als würde ich ihn sehen, als wäre er mit mir, Tag ein, Tag aus, morgens bis abends und nachts auch. Das war das Ziel eigentlich hier von Elia auch, dass er sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Jesus wirklich das Wichtigste, die erste Priorität im Leben hat, dann denke ich, wächst auch seine Gemeinde durch uns alle. Das ist immer wieder eine Entscheidung für uns Christen. Wir haben ja nicht nur Tage, wo wir dauernd Halleluja rufen, sondern auch Tage, wo es eben regnet und wo mit Jesus es vielleicht in Ferne gerückt ist, ich weiß es nicht. Aber wie lange hängt hier auf beiden Seiten? So war die Herausforderung von Elia, eigentlich durchs Wort Gottes für das Volk, für sein Volk, das war sein Volk, also eine Frage an sein Volk, wie lange hinket ihr an beiden Seiten? Macht klar Schiff, wir haben die Möglichkeit, auch als Christen, uns immer wieder neu zu entscheiden. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ich lese Matthäus 28, ein Vers, der uns viele Jahre nachgeht, den haben wir auch auf unserer Gebetskarte. Wir haben Gebetskarten mitgebracht und am Ausgang finden wir die. Nehmt einfach eine mit, es sind genug da,
Und wir haben darüber hinaus, wenn ich schon mal dabei bin, darüber hinaus haben wir auch Shelter News. Greift einfach zu. Da steht noch ein bisschen was über unsere Arbeit drin. Das lohnt sich. Einfach mal durchlesen, drüber beten. Vielleicht möchte der Herr ja auch, dass wir auch ein Stück mehr noch tun können, darüber hinaus. Möglichkeiten gibt es. Matthäus 28 möchte ich lesen. Das steht auch auf der Gebetskarte drauf. Da heißt es am Schluss des Kapitels, ich lese Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Hier eigentlich ähnlich wie bei Elia. Guck mal, ich habe alle Macht. Ich kann durch Raben arbeiten, ich kann durch Brote arbeiten, durch Brotvermehrung meine ich. Ich kann auch Wunder tun. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann wirklich tun, was ich will. So einen Herrn haben wir. Auf ihn wollen wir schauen. Auf den Herrn mit unbegrenzten Möglichkeiten. Auf den Herrn, der alle Macht ist in seiner Hand einfach. Nicht in unserer, nicht in irgendeiner, sondern wirklich in seiner Hand. Und ich glaube, dass er möchte Mut machen. Und jetzt, nachdem er Mut gemacht hat, hier zu seinen Jüngern, Vers 19, nun geht hin und macht zu Jüngern. Nun tut was, geht hin. Das muss nicht heißen, dass wir alle zu den Philippinen oder nach Südafrika gehen oder nach Kreta. Das kann auch in der Ortschaft sein, wo wir wohnen, zum Nachbarn oder auf dem Arbeitsplatz. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Zu Jüngern alle Völker. Wir versuchen es als Shelter-Mission auf den Inseln zu machen. Wir haben da viele Völker. Da sind Afghanen, da sind Pakistan und da sind Irakis, Iraner, Äthiopier, aus Kongo, aus Kamerun. Viele, viele Völker. Die kommen von überall, kann man fast sagen, her und suchen Frieden. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. So wollen wir diese Herausforderung wahrnehmen, wir als Shelter-Mission, und versuchen, viele Völker zu Jüngern zu machen. Das heißt, ihnen das Evangelium zu verdeutlichen, zu erklären und im Gebet in der Hoffnung, dass sich der eine oder andere dann auch Christ wird. Das durften wir vielseitig auch erleben. So machet nun zu Jüngern viele, alle Völker, heißt es hier, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können später noch ein paar Bilder sehen, da sehen wir auch eine Taufe. Ich bin gespannt, wir hatten ja am Freitag, Donnerstag, nicht so viele Bilder gesehen, aber jetzt habe ich da noch eine gute Ergänzung. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Hier ist die Jüngerschaftsschulung. Bleibt dran, versucht weiter sie zu begleiten. Es sind viele Jahre, die jetzt kommen und die wichtig sind. Eine Zeit der intensiven Schule. Ich bin heute noch sehr dankbar an der Stelle, sage ich es mit großer Überzeugung, für die Kurzbibelschule. Wir sind zum Glauben gekommen als Weltmenschen, als ehemalige Hippies, wie man immer sagen will. Aber das war interessant. Und dann hat Gott uns in eine Bibelschule reingestellt und wir haben vom Wort Gottes gehört. Uns ist ein Licht, es sind viele Lichter jeden Tag aufgegangen, wirklich. Und das hat zur Festigung unseres Lebensweges geführt, zur Festigung in so vielen Beziehungen. Macht, lehret sie alles halten. Hier ist auch Gehorsam drin eingepackt. Dieses Halten ist dieses Festhalten. Ja, ich will gehorchen. Ja, ich will das tun, was du willst, weil ich davon überzeugt bin. Das ist das Beste auch für mich. Gott meint es immer gut mit jedem von uns. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und dann die große Verheißung und wiederum eine Ermutigung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Diese Ermutigung dürfen wir alle ganz persönlich auch nehmen. Er ist mit uns und wir wollen mit ihm wandeln, als würden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Die Bibel verspricht uns, der Tag wird kommen, wo das tatsächlich auch sein wird. Wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ich möchte noch mit uns zum Schluss beten, bevor wir noch ein Lied hören. Ne? Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Du stehst über allem, hast alle Macht in deiner Hand, Herr. Du bist der Schöpfer Himmels und Erden. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns erkauft hast und bezahlt hast durch dein teures Blut, dass du uns herausgerufen hast und uns berufen hast, Herr. Danke, dass wir Berufene und Beauftragte sein dürfen, Botschafter an deiner Stadt. Herr, und da ist jeder, der zu dir gehört, angesprochen. Du meinst alle aus deiner großen Liebe heraus. Wir danken dir, Herr, dass du der Erfinder bist von Mission. Dass nicht unsere Gedanken sind, sondern letztlich deine Gedanken. Du möchtest, dass nicht einer verloren geht, Herr, sondern Menschen errettet werden und das ewige Leben haben. Jetzt schon ein sinnvolles Leben haben dürfen und in alle Ewigkeit mit dir in Frieden leben können. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns gemeinsam in diesen großen Auftrag hineingestellt hast, Herr. Danke für deinen großen Segen. Amen.